Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter im zweiten Buch der Chronik, dem Teil des Chronikwerkes, das sich mit der Zeit nach David beschäftigt. David, der zweite König Israels, ist gestorben. Er hat Salomo zu seinem Nachfolger bestimmt. Bereits zu Davids Lebzeiten wurde der Bau des Jerusalemer Tempels geplant und man hat alles dafür Nötige besorgt. Man könnte es auch so ausdrücken: Salomo, Davids Sohn, setzt das Werk seines Vaters fort und beginnt mit dem Bau des Tempels. Der erste Abschnitt im Leben dieses neuen Königs wird konkret im zweiten Buch der Chronik in den Kapiteln 1 und 2. Eine neue Epoche im Leben des Volkes Israel hat begonnen. Nun geht es unter der Herrschaft Salomos mit Riesenschritten an den Tempelbau, dem Lieblingsprojekt des verstorbenen Königs. Am Ende des ersten Chronikbuches ist zu erfahren, dass David bereits dafür vorgesorgt hatte. Er hat das Baumaterial für den Tempel zusammengestellt, die Arbeitskräfte organisiert und den Verantwortlichen sowie den Mitgliedern des Volkes Israel Mut zugesprochen. Den Dienst im Tempel hatte noch David organisiert, sowie das ganze Geld dafür zur Verfügung gestellt. Stetig ermutigte er Salomo, mit der Arbeit anzufangen. Im zweiten Chronikbuch wird nun Salomo mit dieser Arbeit beginnen. Es fällt nicht schwer mitzubekommen, dass das erste Buch der Chronik schwerpunktmäßig von David handelt. Es fängt mit einem überaus ausführlichen Stammbaum an. Von Adam bis David werden viele Menschen aufgelistet. Warum wird hier diese Genealogie überhaupt erwähnt? Weil sie zu David führt. Und warum gerade zu David? Wir können heute sagen, weil David zu Christus führt. Das Neue Testament beginnt bekanntlich mit folgendem Satz: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Matthäus 1, Vers 1. Aus diesem Grund wird also jener Stammbaum erwähnt. Ich will es noch einmal betonen, die beiden Chronikbücher stellen Gottes Sicht der Ereignisse dar. In den Samuelbüchern und den Büchern der Könige wird uns dagegen überwiegend die Sichtweise der damaligen Menschen dargestellt. Das bedeutet aber nicht, dass diese Bücher nicht von Gott inspiriert worden wären. Sie sind von Gott inspiriert. Aber in der heutigen Abfolge der biblischen Bücher zeigt sich, zuerst gibt Gott uns die menschliche und anschließend die göttliche Sichtweise. Die Betonung liegt in den Büchern der Chronik auf David. Und was hat David betont? Was war ihm wichtig? Er hat ein Gebäude, nämlich den Tempel Gottes, in den Mittelpunkt gestellt. Im zweiten Chronikbuch finden sich zwei Hauptthemen. Das erste Thema ist der Bau des Tempels. Beim zweiten Thema geht es um Erweckung. Dieses Buch deckt chronologisch die gleiche Zeit ab wie die Königebücher, hebt aber darüber hinaus bestimmte Dinge besonders hervor. Die ersten 9 Kapitel handeln von der Herrschaft Salomos. 6 dieser Kapitel konzentrieren sich auf den Bau des Tempels. Es ist ziemlich eindeutig, worauf Gott also die Betonung legt. Der Bau des Tempels war zugleich Salomos größte Leistung. Die Menschen mögen bei Salomo immer an die vielen Frauen denken, die er hatte. Das ist natürlich ohne Zweifel etwas Spektakuläres, aber Gott hat die Betonung nicht auf einen Fehler wie diesen gelegt. Dass er so viele Frauen hatte, war zweifellos nicht nach dem Willen Gottes. Es war gegen Gottes Willen und aus diesem Grund ist später auch Salomos Königreich in Nordreich und Südreich geteilt worden. Sagen Sie mir nun nicht, dass er mit dieser Sache noch einmal davongekommen ist. Er ist nicht davongekommen. Sünde wird immer verurteilt. Ganz egal, wer sündigt. Die Sünde wird verurteilt. Aber aus heutiger Perspektive darf ich wissen: Jeder kann in den Himmel kommen, wenn er den Erlöser hat, und der ist Jesus Christus. Das erste Hauptthema des zweiten Chronikbuches ist also Salomos Bau des Tempels. Das ist wichtig zu beachten. Gott dachte, dass es wichtig ist, denn er hat ihm allein 6 Kapitel im zweiten Chronikbuch eingeräumt. Vom 10. Kapitel an bis zum Ende des Buches wird von der Teilung des Königreichs geredet. In den Königebüchern ist zu erfahren, dass viele Könige herrschten, nachdem das Königreich Salomos geteilt wurde. Viele dieser Könige waren nicht besonders vorbildlich oder auch nur interessant. In der Tat gab es nicht einen einzigen guten Herrscher in Israel, dem nördlichen Königreich. So finden wir in den Chronikbüchern überhaupt keinen Akzent, der das Nordreich Israel in den Blick nimmt. Die Betonung in diesem Buch liegt beim Südreich Juda und richtet sich besonders auf die Nachkommen Davids. Diese waren allerdings auch ziemlich schlimme Gesellen. Es gab jedoch 5 Könige unter ihnen, die außergewöhnlich waren. Asa, Josaphat, Joasch, Hiskia und Josia. Diese 5 Könige brachten dem gesamten Volk Israel Erweckungen. Gott hat hier die Betonung auf diese Erweckungen gelegt und wir werden in diesem Teil viel von Erweckung hören. Darum an dieser Stelle noch ein paar persönliche Bemerkungen dazu. Vor vielen Jahren gehörte ich zu einer Gruppe von Pastoren, die um Erweckung beteten. Letzten Endes habe ich dann nicht mehr an diesen Gebetstreffen teilgenommen, weil die Einstellung dort vorherrschte, dass Gott uns dann Erweckung schenken würde, wenn wir nur genug darum beteten. Darum muss ich sagen, dass Gott souverän ist. Wir werden es nicht schaffen, Gott davon zu überzeugen, irgendetwas zu tun. Gott hat einen Plan mit uns und er wird sein Programm nicht wegen Ihren oder meinen Absichten abändern. Wichtig ist, dass Sie und ich auf der gleichen Wellenlänge wie Gott liegen. Ich kann Ihnen sagen, der Wille Gottes kommt aus seiner Ewigkeit und das gilt auch über die Jahrhunderte hinweg. Er geht weiter durch die Jahrhunderte bis in seine Ewigkeit hinein. Gott tut jeder kleine Mensch leid, der dieser dampfwalzenartigen Dynamik Einhalt gebieten will. Wer sich ihr entgegenstellt, wird von ihr überrollt werden. Ich denke, irgendjemand wird hier sicherlich sagen, dass ihm das nicht gefällt. Darf ich Sie daran erinnern, dass wir die Geschöpfe sind? Das von Gott Erschaffene darf nicht versuchen, Gott zu irgendetwas zu zwingen. Umgekehrt gilt, dass Gott es ist, der möchte, dass wir bestimmte Dinge tun. Es ist ja nicht Gottes Pflicht, dass er uns gehorchen müsste. Es ist unsere Pflicht, Gott zu gehorchen. Darum will ich Ihnen heute sagen, dass wir lernen müssen, uns dem Willen Gottes zu beugen. Und das bedeutet, dass wir ihm sehr nahe kommen müssen. Wir müssen uns ihm ausliefern. Wir können heute erfahren, dass es gewisse Leute gab, ja sogar Könige, die Gott auf wunderbare Weise benutzt hat, weil sie bereit waren, Befehle anzunehmen und nicht nur Befehle zu geben. Das größte Hindernis für Erweckung ist meiner Ansicht nach die Art und Weise der Gemeindeleitung. Hier sind Strukturen und Personen am Werk, die zurückhalten, und dies haben sie über Jahre hinweg getan. Nun können Sie wieder sagen, McGee, Sie hören sich an wie ein Revolutionär. Und ich gebe zu, ich bin revolutionär gewesen, seit ich im Gemeindedienst angefangen habe, nur niemand hört mir zu. Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir keine Erweckung dadurch erreichen, indem wir den Theologen zuhören. Wir müssen schlicht auf das Wort Gottes hören. Aus diesem Grund versuche ich, das Wort Gottes zu verbreiten. Ich gebe zu, ich hatte immer so meine eigenen Gedanken zu diesem Thema. Nun habe ich aber entdeckt, dass die großartigen Ideen und die großen Programme, die ich ausgearbeitet habe, noch nicht von Gott verwendet wurden. Ich beginne zu vermuten, dass niemals eine Erweckung stattgefunden hätte, wenn sich Gott nach meinen Plänen gerichtet hätte. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. So lautet ein Vers aus dem Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 4, Vers 6. All dies geschieht nicht durch kluge Köpfe oder durch Muskelkraft, sondern durch den Heiligen Geist. Das ist übrigens etwas, das sehr schwer zu lernen ist. Was ist in der Hinsicht über das 2. Chronikbuch zu sagen? In diesem Buch strahlt der Scheinwerfer Gottes auf die Könige aus der Familie Davids. Besonders betont werden 5 Könige, in deren Regierungsdauer es Zeiten der Erweckung, der Erneuerung und Reformation gab. Das Buch endet mit dem Ende des Exils, nach 70 Jahren in der Gefangenschaft, mit dem Erlass von Kyros. Die Zeit der Gefangenschaft selbst wird nicht aufgezeichnet. Diese war eine Auszeit in Gottes Ablaufplan. Bei allem sollen wir daran denken, dass dies ein Bericht aus Gottes Sicht ist. Das 2. Buch der Chronik teilt sich auf in die 2 großen Teile. Erstens Salomos Herrschaft, beschrieben in den Kapiteln 1 bis 9. Zweitens die Teilung des Königreiches und die Geschichte Judas in den Kapiteln 10 bis 36 ist davon zu lesen. Außerdem hervorgehoben werden die Erweckungen zu Zeiten folgender Könige. Asa, beschrieben in Kapitel 14 bis 16, Josaphat in den Kapiteln 17 bis 20, Joasch, Kapitel 23 und 24, Hiskia zu finden in den Kapiteln 29 bis 32 und schließlich Josia in Kapitel 34 und 35. Wir kommen jetzt zu Kapitel 1. Das Thema lautet dort, Salomo wird König und betet um Weisheit. In Vers 1 heißt es: Und Salomo, der Sohn Davids, wurde mächtig in seinem Königtum, und der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn immer größer. Möglicherweise erinnern Sie sich daran, dass ich schon erwähnt hatte, dass David nicht davon überzeugt war, seinen Sohn Salomo zum König zu machen. Gott hatte ihn aber ausgesucht. Ich glaube wirklich nicht, dass David wollte, Salomo sollte als der nächste König regieren. Meiner Meinung nach ist es offensichtlich, dass David einen anderen seiner Jungen ausgewählt hätte. Der, der gegen ihn rebelliert hatte, Absalom. Davids Herz ist zerbrochen, als Absalom starb. Er war am Boden zerstört. Vielleicht erinnern Sie sich auch daran, dass David seinen Heerführern spezielle Anordnungen gab, dass Absalom nicht verletzt werden sollte, als alle in den Krieg gezogen waren. David war bereit, alles für diesen Jungen zu opfern. Er hat ihn geliebt. Ich denke, dass Absalom David im Temperament ähnelte. Ich meine, er war David in vielen Dingen sehr ähnlich. Absalom entsprach aber nicht der Auswahl Gottes. Der hatte Salomo erwählt, und das bedeutet dann auch, Gott wird Salomo segnen. Es ist vielfach erkennbar, Gott sucht sich die schwachen Dinge in dieser Welt aus. Gott wird durch diesen Salomo handeln, denn Gottes Stärke, sie wird durch menschliche Schwäche erst sichtbar. David lebt nun nicht mehr. Er ist ein großer Mann gewesen. Salomo dagegen ist jung und zart und das, was man einen Schwächling nennen könnte. Gott wird aber durch Salomo handeln. Und Salomo darf dann auch den Tempel bauen. Wenn es heißt, und Salomo, der Sohn Davids, wurde mächtig in seinem Königtum, dann bedeutet das, unter der Herrschaft Salomos erlebte das Königreich den Höhepunkt seiner Geschichte. David hat das Fundament dafür gelegt. Das wird bestätigt durch die Aussage hier, und der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn immer größer. Wie wohlwollend Gott ist. Wir werden erleben, dass Salomo Gott gegenüber ungehorsam sein wird. Gott wird ihn dann kalt stellen und ihm sagen, dass er sein Königreich teilen wird. Gott hat aber dieses Königreich während der Herrschaft Salomos nicht geteilt. Und zwar nicht wegen Salomo, sondern wegen David. Es geht weiter mit Vers 2. Und Salomo redete mit ganz Israel, mit den Obersten über 1000 und über 100, mit den Richtern und mit allen Fürsten in Israel, mit den Häuptern der Sippen. Sie sehen, Salomo hat hier ein Treffen mit den Führungskräften Israels. In Vers 3 heißt es dann, dass sie hingingen, Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm, zu der Höhe, die bei Gibeon war. Denn dort war die Stiftshütte Gottes, die Mose, der Knecht des Herrn, in der Wüste gemacht hatte. Die Stiftshütte befand sich hier bei Gibeon. Wir dürfen nicht vergessen, dass David die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hatte. Und diese befand sich dort in einem Zelt. Allerdings konnten damals die Menschen nicht auf direktem Wege und sofort zu Gott kommen. Wenn wir dies heute können, wird uns bewusst, das ist gewaltig. Um zu Gott zu kommen, mussten sie damals zur Stiftshütte kommen, weil sich dort der kupferne Altar befand. Dieser Altar deutet bereits auf das Kreuz Christi hin, an dem ein für alle Mal das Opfer für die Menschheit gebracht wurde. Damals jedoch mussten sie kommen, um Gott nahe zu sein. Und wie machen wir es? Genauso gilt es letztendlich für Sie und für mich, wenn wir zu Gott kommen. Heutzutage herrscht nämlich die Meinung vor, dass jeder zu jedem Zeitpunkt in die Gegenwart Gottes treten kann, und Gott streckt dann sein Ohr zum Zuhören raus. Die Bibel sagt aber, dass der Herr die Gebete nicht immer hört. Nehmen Sie die Worte von Petrus, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. 1. Petrus 3, Vers 12. Gott hat niemals gesagt, dass er Gebete von denen, die Böses tun, hören wird. Ich glaube, das einzige Gebet, das ein Sünder zu Gott beten kann, ist, er kommt zu ihm durch Jesus Christus und bittet um seine Gnade. Wenn Sie sich an Gott wenden wollen, dann müssen Sie dies tun durch das Kreuz. Was tut Salomo? Er ruft die Führer des Landes zusammen und sie kommen nach Gibeon, wo die Stiftshütte und der Altar aus Kupfer stehen. Bereits am Anfang seiner Herrschaft ist er sehr klug. Weiter mit Vers 4 und 5. Nur die Lade Gottes hatte David heraufgebracht von Kirjat Jearim, an den Ort, den er ihr bereitet hatte. Denn er hatte ihr ein Zelt aufgeschlagen zu Jerusalem. Auch der kupferne Altar, den Bezalel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs, gemacht hatte, war dort vor der Wohnung des Herrn. Und Salomo und die Gemeinde pflegten ihn aufzusuchen. 2. Chronik 1, Vers 4 und 5. Aufgrund des Tatbestands, dass es den kupfernen Altar gab, kamen sie zu Gott. Sie konnten nicht einfach direkt über die Stiftshütte zu ihm kommen. Das heißt, Sie und ich können auch nicht sofort zu Gott kommen. Nur der Weg über das Kreuz führt zu Gott nach Hause. Es gibt keinen anderen Weg. Vers 6. Und Salomo opferte vor dem Herrn 1000 Brandopfer auf dem kupfernen Altar, der vor der Stiftshütte stand. Sie sind damals wirklich nicht geizig gewesen mit ihren Opfern. Vermutlich wird Ihnen auffallen, dass während der gesamten Herrschaft Salomos ein ziemlicher Überfluss vorhanden war. Weiter mit den Versen 7 bis 9. In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach zu Gott: Du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an seiner Statt zum König gemacht. So lass nun, Herr Gott, dein Wort an meinen Vater David wahr werden. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. Gott hat ja nicht nur David ein Versprechen gegeben, sondern auch Abraham, das lautet: Ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Das heißt, man kann sie nicht zählen. In Vers 10 antwortet Salomo: So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe, denn wer kann dies dein großes Volk richten? Die Menschen loben Salomo bis heute und sagen, er sei so klug gewesen, Gott um Weisheit zu bitten. Gott hat das auch anerkannt, aber wo hatte er den Gedanken dafür bekommen? Wenn wir zum 22. Kapitel des 1. Chronikbuchs zurückgehen, lesen wir dazu Folgendes. David sprach zu ihm: Mein Sohn, ich hatte im Sinn, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn kam zu mir: Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast. So wird nun, mein Sohn, der Herr mit dir sein. Und es wird dir gelingen, dass du dem Herrn, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir gesagt hat. Auch wird der Herr dir geben Klugheit und Verstand und wird dich bestellen über Israel, dass du haltest das Gesetz des Herrn, deines Gottes. 1. Chronik 22, Vers 7 und 8 und 11 und 12. Salomo hat wenigstens in der Hinsicht auf seinen Vater gehört. Als David gesagt hat, auch wird der Herr dir geben Klugheit und Verstand, erinnerte er sich daran. Als er also vom Herrn so gefragt wurde, Salomo, was möchtest du haben, sagte er, ich brauche Klugheit und Verstand. Trotzdem, und das erfahren wir in Vers 11 und 12, lobt Gott ihn dafür. Da sprach Gott zu Salomo: Weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod, noch um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch die nach dir nicht haben werden. 2. Chronik 1, Vers 11 und 12. Gott erfüllt ihm seinen Wunsch nach Weisheit und schenkt ihm noch weitere Dinge. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, er bat um Weisheit, um die Menschen zu richten. Salomo fragte nicht in dem Sinne nach geistlicher Erkenntnis. Wir werden auch noch erfahren, dass Salomo in seinem eigenen Leben geistliche Erkenntnis gefehlt hat. Auch wenn ihm göttliche Weisheit für seine Herrschaft gegeben wurde, hatte er nicht genügend Weisheit, um sein eigenes Leben in Ordnung zu bringen. Weiter mit Vers 14 und 15. Und Salomo brachte Wagen und Reiter zusammen, so dass er 1400 Wagen und 12.000 Reiter hatte, und legte sie in die Wagenstätte und zum König nach Jerusalem. Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber und Gold gab wie Steine und so viele Zedern wie Maulbeerbäume im Hügelland. Maulbeerbäume wachsen dort noch immer, aber heute sieht man kaum noch Zedern. Salomo erreichte es, dass so viele Zedern wuchsen, wie es Maulbeerbäume gab, und dass so viel Gold und Silber vorhanden war, wie Steine am Boden lagen. Wenn Sie jemals in Israel gewesen sind oder Bilder von diesem Land gesehen haben, dann wissen Sie, überall liegen dort Steine. Es gibt mehr Felsen als in irgendeinem anderen Land, das ich besucht habe. Stellen Sie sich vor, dass Salomo es schaffte, so viel Gold und Silber zusammenzutragen, wie Steine am Boden lagen. Und nicht nur das. Wir erfahren weiter aus Vers 16 und 17. Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Koe. Die Kaufleute des Königs kauften sie aus Koe zu ihrem Preis. Aus Ägypten aber brachten sie herauf den Wagen für 600 Silberstücke und das Pferd für 150. Dann führten sie diese wieder aus an alle Könige der Hethiter und an die Könige von Aram. Sicher haben Sie bemerkt, dass Salomo bereits jetzt in einen Bereich kommt, der für ihn eigentlich verboten war. Gott hatte dem Volk Israel gesagt, dass ein König nicht viele Rosse halte und führe das Volk nicht wieder nach Ägypten, um die Zahl seiner Rosse zu mehren, weil der Herr euch gesagt hat, dass ihr hinfort nicht wieder diesen Weg gehen sollt. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde, und soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln. 5. Mose 17, Vers 16 und 17. Salomo sammelt Pferde und persönlichen Reichtum. Genauso wird er viele Frauen für sich selber ansammeln. Nun aber folgt Salomo den Anweisungen seines Vaters. Salomo bereitet sich zum Bau des Tempels vor. Das erfahren wir in Vers 18 von Kapitel 1 und in Vers 1 von Kapitel 2. Und Salomo gedachte, dem Namen des Herrn ein Haus zu bauen und auch ein Haus für sich als König. Und Salomo zählte 70.000 ab, die Lasten tragen, und 80.000, die im Gebirge Steine hauen sollten, und 3.600 Aufseher über sie. Die Baupläne sind ausgerollt worden. Nun beginnt Salomo mit der Organisation des Tempelbaus. Beachten Sie, der Bau des Tempels gehört zu dem Teil von Salomos Herrschaft, den Gott hervorhebt und betont. Weiter mit Vers 2. Und Salomo sandte zu Hiram, dem König von Tyros, und ließ ihm sagen, wie du mit meinem Vater David tatest und ihm Zedern sandtest, dass er sich ein Haus baute, in dem er wohnte. Hiram hat Salomos Vater David verehrt, und David hatte Hiram geschätzt. Unter diesen Voraussetzungen wendete sich Salomo an ihn. Wie wir sehen werden, hatte Hiram aber ein Problem mit Salomo. Zu David war er sehr großzügig gewesen, aber Salomo ist für ihn ein schwieriger Fall. Die Botschaft Salomos an Hiram geht weiter in Vers 3 mit den Worten, »Siehe, ich will dem Namen des Herrn meines Gottes ein Haus bauen, das ihm geheiligt werde, um gutes Räucherwerk vor ihm darzubringen und ständig Schaubrote zuzurichten und Brandopfer am Morgen und am Abend, an den Sabbaten und Neumonden und an den Festen des Herrn unseres Gottes, wie es alle Zeit für Israel gilt.« 2. Chronik 2, Vers 3. Beachten Sie, diese Anordnung soll für immer gelten. Die Tieropfer weisen auf das Opfer Christi hin. Bis er kommen wird, sind sie sinnvoll und werden an das Opfer des Herrn Jesus Christus erinnern. Weiter mit Vers 4. Dort spricht Salomo, »Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter.« Was macht heutzutage irgendetwas groß? Was macht einen Menschen groß? Was macht ein Land groß? Was macht unsere Kirche groß? Gott ist es, er allein. Dies ist etwas, das wir leicht übersehen. Und Salomo fügt in Vers 5 hinzu, aber wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen? Denn der Himmel und aller Himmel Himmel können ihn nicht fassen. Wer bin ich denn, dass ich ihm ein Haus baue, es sei denn, um vor ihm zu opfern? Durch ein Opfer näherten sie sich Gott damals. Der einzige Weg, mit dem Sie und ich heute zu Gott kommen können, ist auch durch ein Opfer, das des Herrn Jesus Christus. Hier ist wichtig, dass es für Salomo keinen Zweifel gab, wer Gott ist. Ganz egal, ob er nun das Haus in Besitz nehmen und darin wohnen würde oder auch nicht. Am Anfang des zweiten Buchs der Chronik geht es um Salomo, der das von seinem Vater begonnene Werk endlich umsetzen darf. Dabei verfolgt er nicht immer die Wege, die Gott dafür vorgesehen hat. Im Einklang mit Gottes Willen soll Salomo König sein. Das war der Wunsch seines Vaters gewesen. Seine Ziele sollen sich aus Gottes Zielen herleiten. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel stehen die Kapitel 2 bis 5 aus dem zweiten Buch der Chronik auf dem Programm. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.